Hat das jetzt funktioniert? Ja.
Ich hoffe, meine Stimme hält durch. Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich habe heute auch einen Titel mitgebracht. Wessen Brot ich esse, dessen Lied ich sing. Und es knüpft an sich an das Thema an, was wir uns das letzte Mal angeschaut haben. Das Thema der an sich der zweifachen Wahrheit, ausgehend von Nagarjuna, vom mittleren Weg, dem Madhyamika. Das heißt, dass sich die Wahrheit einerseits als relative Wahrheit manifestiert und andererseits als absolute Wahrheit manifestiert. Und das ist so ein Grundkonzept, das im Mahayana-Buddhismus Standard ist, müsste man sagen. Und wir haben uns ein bisschen angeschaut, wie das Verständnis dieser zwei Aspekte der Wahrheit sich bei D.T. Suzuki verschoben hat. Aber nicht nur bei D.T. Suzuki, sondern auch schon bei manchen frühen Zen-Meister in China. Und das ist so ein bisschen das Thema, sich das ein wenig genauer anzuschauen, was passiert eigentlich, wenn man den relativen Aspekt der absoluten Wahrheit verliert, beziehungsweise sich nur schwerpunktmäßig auf den absoluten Aspekt konzentriert. Und bei Suzuki haben wir ja dann gesehen, er ist zu einer Art wertneutralem Zen-Buddhismus gekommen, wo es an sich ganz egal ist, was das Umfeld ist, und das Zen kann sich also jeder äußeren Situation anpassen. Und im Endeffekt hieß das, dass eigentlich die ethische Grundlage, die im Buddhismus wesentlich ist, dass die bei dem Ansatz von D.T. Suzuki sehr, sehr stark in den Hintergrund getreten ist. Das ist der eine Aspekt, den wir uns das letzte Mal angeschaut haben. Und jetzt gehen wir so einige Schritte weiter in der Geschichte des Zen-Buddhismus. Und es gibt jetzt eine zweite Komponente, die zu diesem Ansatz hinzugekommen ist. Und das macht das jetzt sehr, sehr spannend. Und diese zweite Komponente nenne ich jetzt mal staatliche Kontrolle des Buddhismus. Das heißt, was passiert, wenn man auf der einen Seite die zweifache Wahrheit nur noch den absoluten Aspekt dort interpretiert, plus wenn dann noch staatliche Kontrolle hinzukommt. Und wir sind immer noch in China, und zwar wir sind sogar noch früher als Bodhidharma, das heißt im 4. Jahrhundert. Und im 4. Jahrhundert war China ja geteilt, das heißt, es gab eine nördliche Dynastie, die von Mongolenvölkern oder von Reitervölkern, die also Nordchina erobert haben, instand gesetzt wurde oder gegründet wurde. Und der ehemalige Kaiser ist dann in den Süden geflüchtet und hat dort die südliche Dynastie begründet. Und im Norden hat es angefangen, dass die Machthaber eine eigene Einrichtung gegründet haben, die deren Aufgabe darin bestand, die buddhistischen Mönche oder den buddhistischen Mönch-Sangha zu überwachen. Das nannte sich jetzt, ich habe jetzt nur diesen englischen Titel, Office to Oversee Blessings. Das war der Ursprungstitel. Also Büro, um den Segen zu überwachen. Irgendwie so. Also der Titel dieses Büros hat dann im Laufe der Zeit hat sich dann immer wieder auch verändert. Aber geblieben ist, dass es dort eine Person gab, deren Aufgabe darin bestand, den ganzen Mönchsangha zu kontrollieren. Diese Person war ein Mönch ursprünglich, also ein buddhistischer Mönch, der die Aufgabe hatte, diese Kontrollfunktion zu übernehmen. Und der nächste Schritt war dann, dass er in den einzelnen Provinzen lokale Büros gegründet hat, wo es dann jeweils in dieser lokalen Region einen Mönch gab, der dann die lokalen Klöster und Mönchskongregationen kontrolliert. Das war 396, ist das installiert worden. Und das ist dann über die unterschiedlichen Dynastien weitergegeben worden, bis hin zur Tang-Dynastie, also von 618 bis 907. Und das war die Dynastie, wo ganz China wieder vereinigt wurde unter einem Herrscher, unter einem Kaiser und wo der Buddhismus total erblüht ist. Also das war eigentlich das goldene Zeitalter des Buddhismus in China.
Im 6. Jahrhundert.
In der Tang ab dem 7. Jahrhundert, also 618 bis 907. Das ist die Tang-Periode. Und die haben dieses Kontrollsystem von den früheren Dynastien übernommen und haben einen entscheidenden Punkt geändert. Und das ist jetzt interessant. Das heißt, die haben nicht mehr als oberste Kontrollinstanz einen Mönch in diesem Büro installiert, sondern einen zivilen Beamten. Und damit war die Hierarchie, dass das zivile Gesetz über dem Buddha-Dharma steht, verschoben. Das heißt, ursprünglich hat sich sozusagen der Mönchsangha als höher stehend als die Gesellschaft wahrgenommen. Und es gab immer so diese Diskussion, soll sich ein oder muss sich ein Mönch vor einem weltlichen Herrscher, also aus Mönchsicht ist das ein Haushälter, also jemand, der halt kein Mönch ist, soll sich ein Mönch vor so einem weltlichen Herrscher verbeugen oder nicht? Das war das Thema. Und dieses Thema ist dann in der Tang-Dynastie zugunsten des Staates entschieden worden. Das heißt, der Mönchsangha ist dem Staat untergeordnet gewesen. Also das ist sozusagen die Kontrollfunktion, sage ich jetzt mal. Und das ist so sukzessive entstanden, beziehungsweise die Kontrolle ist sukzessive enger geworden. Also als erstes gab es dieses Office, wo man sozusagen drüber geschaut hat, mit einem Mönch. Als zweiter Schritt gab es dann sozusagen ein ziviler Beamter, der drüber geschaut hat. Der nächste Schritt im 8. Jahrhundert war dann der, dass die Mönche registriert wurden. Dass sozusagen ein offizielles Kataster eingerichtet wurde, wo alle Mönche offiziell registriert wurden. Und diese Mönche, die registriert wurden, hatten dann die bestimmten Privilegien des Sangha. Und die Mönche, die nicht registriert wurden, waren halt keine offiziellen Mönche. Das war so der Versuch, es irgendwie zu kanalisieren, weil natürlich mit dem Mönchsstatus bestimmte Vorteile verbunden waren. Das heißt, es gab zwei hauptsächliche Vorteile. Der eine Vorteil war der, man musste keine Steuern zahlen. Und der zweite Vorteil war der, man musste nicht zum Militär bzw. zum Frondienst. Und das war für viele Leute sehr, sehr verlockend, dann doch einfach Mönch zu werden. Und dann habe ich sozusagen einigermaßen ein gutes Leben. Und damit der Staat das irgendwie kontrollieren kann, hat er begonnen, dann die Mönche zu registrieren. Das war 729, wurde dieses System eingeführt. Und der nächste Schritt war also ein paar Jahre später, 747, dass es einer offiziellen Ordination gibt. Das heißt, es wurde dann bestimmt, wer darf Mönche ordinieren. Also das konnte nicht jeder Mönch mehr machen oder nicht jeder Mönchsangha, so wie das eigentlich im Buddhismus üblich war. Das heißt, man brauchte eine gewisse Anzahl von Mönchen und wenn diese Anzahl von Mönchen vorhanden war, konnten die eine andere Person den Mönchsgelübde abnehmen. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Mönche das sein mussten, ob das 10 Mönche waren, sein mussten oder 5 Mönche, aber irgend so etwas, damit es innerhalb des Buddhismus oder des buddhistischen Sanghas, damit du sozusagen einen offiziellen Status bekommen hast. Das hat sich in China in der Weise geändert, dass der Staat dann angefangen hat, die Ordination zu kontrollieren. Und der nächste Schritt war dann, dass man zu dieser Ordination ein Prüfungssystem eingerichtet hat. Das heißt, die Mönchsanwärter mussten eine Prüfung machen und nur nach bestandener Prüfung konnten sie ordiniert werden. Also das war sozusagen noch ein weiterer Schritt, um den Mönchsangha irgendwie zu kontrollieren von Staats wegen. Und das war alles innerhalb der Tang-Zeit, also innerhalb der Tang-Dynastie. Und das Interessante war jetzt, dass es trotzdem unterschiedliche Ordinationsmöglichkeiten gab. Das eine war die Ordination durch Prüfung. Das andere war, man konnte vom Kaiser als Mönch ernannt werden. Und auch das ist aus buddhistischer Sicht eigentlich vollkommen unüblich. Das heißt, ein weltlicher Herrscher ernennt einen buddhistischen Mönch. Geht eigentlich von der Logik her nicht. Aber in China ging das. Und der dritte Aspekt war der, man konnte auch ein Mönchsdiplom kaufen. Und das hat dann also in der nächsten Dynastie, in der Song-Dynastie, also zum radikalen Niedergang eigentlich des Mönchtums in China geführt. Das heißt, viele reiche Kaufleute haben sich ein Mönchsdiplom gekauft und man musste dann auch nicht mehr die Mönchsroben tragen, man musste nicht mehr im Kloster leben, sondern man konnte eigentlich sein eigenes normales Leben weiterleben, weil der Staat viel Geld brauchte. Das heißt, es gab ja immer die Bedrohung von den mongolischen Völkern von Norden. Das heißt, er brauchte ein stehendes Heer an der Nordgrenze. Dieses stehende Heer hat sehr, sehr viel Geld gekostet und deswegen musste der Staat Geld organisieren und eine seiner Haupteinkommensquellen war, dass er einfach diese Mönchsdiplome verkauft hat. Langfristig eigentlich ziemlich blöd, weil er sich dadurch sämtliche Steuern abgeschnitten hat, aber kurzfristig hat das zumindest zu sehr, sehr viel Geld offensichtlich geführt. Und es hat sogar so weit geführt, dass manche Kaufleute angefangen haben, mehrere Diplome zu kaufen und angefangen haben, mit diesen Diplomen Handel zu treiben. Das heißt, es gab so eine Art Aktienkurs, ja. Das heißt, es gab Zeiten, wo die Diplome dann teurer wurden und dann haben sie die Diplome, die sie schon hatten, weiterverkauft und haben damit nochmal Profit gemacht. Aber die Grundidee und die Grundvorteile sind geblieben. Das heißt, es war steuerfrei, also du musstest keine Steuern mehr zahlen und du musstest nicht mehr zum Frondienst gehen. Das war das Verlockende. Aber das hat natürlich auf den Mönch Sangha eine fatale Auswirkung gehabt. Das ist der Rahmen, der neu in China eigentlich entstanden ist. Dazu kam dann, dass, das war auch noch Tang-Zeit oder Tang-Dynastie, dass die Funktionen der Mönche sich langsam geändert haben. Es gab natürlich Mönche, die haben also praktiziert, die haben meditiert, die haben Texte studiert, natürlich gab es die. Aber dadurch, dass die Mönche dann sehr viel Geld geschenkt bekommen haben, sehr viele Güter geschenkt bekommen haben, es gab dann unterschiedliche Verwaltungssysteme. Das heißt, man konnte einem Kloster etwas schenken. Das Kloster hat das verwaltet und hat dich dann als Verwalter eingesetzt. Und damit warst du sozusagen auch steuerfrei und musstest auch nicht zum Frondienst. Also da gab es so verschiedene Konstellationen, wie du dieser staatlichen Gewalt ausweichen konntest. Das hat dazu geführt, dass die Klöster sehr, sehr reich geworden sind. Das heißt, die haben Ölpressen gehabt, die haben Mehlmühlen bekommen, die haben riesige Besitztümer bekommen und dadurch gab es dann die Notwendigkeit, dass die Mönche das irgendwie verwalten. Das hat jetzt in zwei Richtungen geführt. Ursprünglich vom buddhistischen Mönchsideal darf der Mönch eigentlich nicht arbeiten. Das heißt, er darf auch nicht, also keine Feldarbeit machen, und keine weltlichen Geschäfte nachgehen. In China hat sich das aber verändert. Das heißt, in der einen Weise, dass die Mönche dann sehr wohl solche Arbeiten übernommen haben und in der anderen Weise, dass es so eine Art Leibeigenen-System gab. Das heißt, die großen Klöster hatten dann sehr, sehr viele Leibeigene oder abhängige Bauern, die für das jeweilige Kloster gearbeitet haben. In manchen Büchern werden diese Personen auch als Sklaven geführt, wobei das eine deutsche Übersetzung oder eine englische Übersetzung ist und jetzt nicht ganz klar ist, was da wirklich damit gemeint war, aber es waren so eine Art leibeigene Personen, die für das Kloster gearbeitet haben. Also die waren abhängig, konnten auch nicht einfach woanders hinziehen, sondern die waren an das Land gebunden. Also so wie, ähnlich wie bei uns im Mittelalter, denke ich mal, die Leibeigenen. Das hat jetzt zu zwei verschiedenen interessanten Bewegungen geführt. Die eine Bewegung war die, dass der Buddhismus in der Tang-Zeit in China total erblüht ist. Das heißt, es gab vier große chinesische neue buddhistische Richtungen, die in China entstanden sind. Das war einmal die Tendai-Schule, die sehr, sehr textlich orientiert war. Das heißt, die haben sich sehr, sehr viel mit Textstudium beschäftigt und versucht, irgendeine Logik in diese Texte hineinzubringen, also irgendeinen historischen Zusammenhang zu setzen. Dann gab es die Huayan-Schule. Die Huayan-Schule hat sich hauptsächlich auf das Avatamsaka-Sutta oder Huayan-Sutta bezogen. Und das ist ein Text, der die Verbundenheit und die Miteinanderverwobenheit von allen Einzelheiten und von allen Aspekten im Universum beschreibt. Das heißt, dass alles miteinander verbunden ist und dass alles Teil eines ganz Großen ist. Die dritte Schule, die sich in China gegründet hat, waren die reine Landschulen. Die haben sich hauptsächlich auf das Lotus-Sutra bezogen und haben dann zu einer sehr vereinfachten Meditationsform bzw. zur Rezitation von einfachen Texten bzw. Textteilen geführt. Und die vierte chinesische Neugründung innerhalb des Buddhismus war der Chan-Buddhismus, also der Zen. Und auch hier zeigen die Quellen, dass entgegen des Selbstverständnisses des Zen, dass er sehr viel Wert darauf legt, auf die eigene Linie, das heißt, dass man selbst von einem Lehrer autorisiert wurde und dieser Lehrer wurde von einem anderen Lehrer wieder autorisiert und das geht dann weiter bis hin zum historischen Begründer des Buddhismus, also Buddha Shakyamuni. Und man weiß heute, dass diese Linie eine reine Erfindung ist. Das heißt also, der Bodhidharma war nicht der 28. indische Patriarch und der erste chinesische Patriarch, sondern er war einer von vielen verschiedenen Zen-Lehrern offensichtlich und war halt der, der sich geschichtlich dann durchgesetzt hat oder bekannt wurde. Aber diese Geschichte mit den unterschiedlichen Patriarchen war nichts anderes als eine Legitimierungsstrategie, das heißt zu zeigen, dass man eine richtige, altehrwürdige buddhistische Tradition ist. Heute weiß man das, sieht man das ein bisschen anders. Und der zweite Aspekt, der dann diesen immensen Reichtum, sage ich mal, oder der aus diesem immensen Reichtum entstanden ist, war 841 eine große Buddhistenverfolgung. Das heißt, in dieser Buddhistenverfolgung sind dann viele Klöster enteignet worden und es ist ein Großteil der Mönche in den normalen Laienstand wieder gesetzt worden. Das heißt, das hat irgendwann überhand genommen und in dieser Zeit waren dann die großen mächtigen Einrichtungen, waren dann die großen Klöster. Das heißt, das waren die großen Gutsherren, die großen Feudalherren und das ist dem Staat dann irgendwann zu viel geworden. Und ich sage mal, würde man sagen, soziologisch, was dann logisch, dass dann irgendwann eine Reform eingesetzt hat. Und diese Reform war dann halt die Buddhistenverfolgung. In manchen Texten liest man dann, dass es da irgendwie der Kaiser ein fanatischer Buddhistenhasser war, der von einem Daoisten angestiftet wurde und keine Ahnung. Also das mag auch so sein, aber ich denke, wenn man sich die ökonomische Situation anschaut, macht es natürlich Sinn, dass so ein System nicht lange bestehen kann, beziehungsweise einfach aus staatlicher Sicht eine Gefahr darstellt. Das Interessante jetzt nach dieser Buddhisten, also es gab in China immer wieder kleinere Buddhistenverfolgungen, aber das Interessante an dieser Buddhistenverfolgung war, dass sich die großen buddhistischen Traditionen in China nach dieser Verfolgung nicht mehr regeneriert haben. Das heißt, die waren sozusagen, als ihre ganzen Klöster zerstört waren, als ihre Texte zerstört waren, hatten die nicht mehr so das Potenzial, sich neu zu kreieren. Wer übrig geblieben ist, war eigentlich der Zen-Buddhismus und die reine Landschulen. Und das waren Richtungen, die waren sehr stark der dörflichen Bevölkerung verbunden. Das heißt, das Zen hatte im Unterschied zu den anderen buddhistischen Richtungen immer Wert darauf gelegt, dass die Mönche auch auf dem Feld selbst arbeiten. Das heißt, sie hatten einen anderen Zugang zu dem Phänomen Arbeit. Und sie haben von sich zumindest behauptet, dass sie eine Tradition außerhalb der Schriften waren. Das heißt, sie waren nicht so stark textorientiert wie die anderen buddhistischen Richtungen. Und sie hatten eine einfache Sprache. Das heißt, sie haben ihre Art von buddhistischem Verständnis in Alltagssprache formuliert, sodass das jeder verstanden hat. Also es war kein hochscholastisches System, was sie aufgebaut haben. Und insofern hat die ganze Verfolgung, also wo die großen Klöster aufgelöst wurden, für diese Art von Buddhismus nicht die große Relevanz gehabt. Das heißt, der Zen hat überlebt, wenn auch nicht in dieser Qualität, wie er vor der Buddhistenverfolgung war. Das heißt, die ganzen kreativen Zen-Meister waren alle in der Hälfte, also in der Tang-Dynastie und in der anschließenden Dynastie, also in der Song-Dynastie, gab es zwar auch noch Zen-Meister, aber nicht mehr so viele kreative Leute. Das heißt, der Buddhismus an sich ist in dieser Zeit dann niedergegangen und man hat versucht, das Know-how, was man noch hatte, zu systematisieren. Und das war die Zeit, als die großen Koan-Sammlungen dort entstanden sind, in der Song-Zeit, also ab 12. Jahrhundert, 10., 11., 12. Jahrhundert in dieser Größenordnung. Und ja, also man hatte auf der einen Seite eine spezifische Art von chinesischem Buddhismus in dieser Song-Zeit. Das heißt, es gab auch dort wieder große Gutsherren, also buddhistische Klöster, die viel Reichtum hatten. Die Buddhisten waren sehr geschickt, offensichtlich in Handel, treiben auch. Und das war die Zeit. Und dann gab es eine neue Bewegung in dieser Song-Dynastie, die dem Buddhismus auch nochmal zugesetzt hat. Und das war die sogenannte Neo-Konfuzianismus. Das heißt, also zurück vom Buddhismus, der in China von traditionellen Chinesen unter anderem deswegen angefeindet wurde, weil er das chinesische Familienverständnis sehr, sehr stark in Frage gestellt hat. Das heißt, die chinesische Familie oder der Konfuzianismus war ja ein Familiensystem, ein patriarchales Familiensystem, wo sozusagen auf diesem Kern der Familie der gesamte Staat sich aufgebaut hat. Und der Buddhismus hat aber gepredigt, dass man aus der Familie eigentlich aus der Bindung rausgehen sollte, sprich Mönch wird, um die weltlichen Verbindungen zu kappen. Und das war der chinesischen Mentalität, die ja ein sehr starkes Ahnenverständnis auch hat, also Ahnenverehrung, ein wenig suspekt. Und in diesem Neokonfuzianismus hat man auf der einen Seite wieder sehr stark auf dieses Familiensystem, auf die Hierarchie, auf die Loyalität Wert gelegt. Und ja, und auch da hatte der Zen-Buddhismus nochmal einen Vorteil. Das heißt, er war nicht so stark indisch geprägt wie die anderen buddhistischen Richtungen, weil er hatte sehr, sehr viele Elemente des Daoismus aufgenommen, also die Naturverbundenheit, dass man eins mit den Dingen ist und diese ganzen Aspekte. Und das machte es ihm einfacher, in dem chinesischen Weltbild zu bestehen, als die sehr stark indienorientierten Systeme, die doch offensichtlich den Chinesen gegenüber fremd geblieben sind. Der Buddhismus hatte jetzt auch aus Sicht des Kaisers bzw. der Herrscher in China eine besondere Funktion, und zwar und auch schon von Anfang an eigentlich, also ab dem 4. Jahrhundert, als der Buddhismus nach China kam. Das Hauptargument, warum er von den chinesischen Machthabern adaptiert wurde, war, dass er behauptet hat, er kann den chinesischen Staat vor schädlichen Einflüssen schützen. Das heißt, es war immer Hauptaufgabe des Buddhismus, sozusagen den Staat, den chinesischen Staat, den chinesischen Kaiser zu schützen. Das heißt, er hatte eine politische Funktion. Also für den Wohlstand des Staates zu beten und für den Schutz des Kaisers. Und diese unterschiedlichen Aspekte sind dann in dem 5. Jahrhundert schon über Korea nach Japan exportiert worden. Das heißt, man muss sich vorstellen, dass China war die Wirtschaftsmacht, die kulturelle Macht in diesem Raum und hat also über den Handel mit anderen Kulturen, die nicht so weit entwickelt waren wie die chinesische Kultur, ihr eigenes Kulturverständnis exportiert. Das heißt, nach Japan, also über Korea nach Japan, wo Japan ein Bauernstaat war, wurde das gesamte chinesische Hofritual exportiert, die Sprache wurde exportiert, also nicht die Sprache, sondern die Schriftzeichen, auf der sich dann später das Japanisch entwickelt hat. Dann wurde sozusagen auch das Staatsverständnis wurde exportiert, das heißt also die konfuzianistische Idee, also die Idee der Loyalität, des Feudalismus, die Idee sozusagen des Gehorsams des Höhergestellten gegenüber und die Idee, und der Buddhismus ist in dieser Zeit auch mit exportiert worden, weil der zu der Zeit in China halt die einflussreichste kulturelle Strömung war. Und schon von Anfang an in Japan hatte der Buddhismus immer die Funktion eines Staatskultes. Das heißt, auch hier hatte er die Funktion, den Staat vor unangenehmen Erscheinungen oder vor Störungen oder schädlichen Einflüssen zu schützen. Das heißt, am Anfang wurden sehr, sehr viele Rituale importiert. Es ist also ein sehr höfischer Buddhismus, der teilweise Geheimzeremonien gemacht hat, um den Staat zu schützen, um den Adel zu schützen und den Kaiser zu schützen. Das heißt, das Grundverständnis war immer schon auch eine sehr enge Verwobenheit mit den staatlichen Machthabern. Und das ist dann weitergegangen, als dann in der Kamakura-Periode, also ab dem 12. Jahrhundert, die Samurai die Macht in Japan übernommen haben. Dann hat dort sozusagen auch dort wurde dann zwar nicht mehr der höfische Buddhismus gefördert, weil der war zu kompliziert, sagt man, sondern es wurde das chinesische Chan eingeführt und auch hier unter der Prämisse, dass es sozusagen den Staat und die Samurai beschützt. Also dass es sozusagen so eine Art Staatsreligion wird. Und die Idee, die Idee des wertfreien Zen-Buddhismus, so wie das D.T. Suzuki ja in seinen Büchern vertreten hat, stammt auch nicht von Japan oder japanischen Mönchen, sondern von chinesischen Mönchen. Das heißt also, schon beim Importieren im 12. Jahrhundert von China nach Japan haben chinesische Mönche diese Idee unterstützt oder formuliert, dass Zen unabhängig ist von ethischen Grundlagen, dass Zen sozusagen etwas Höhergestelltes ist und dass die Hauptaufgabe der Schutz des Staates ist. Und das war natürlich den Samurai sehr angenehm und hat dann natürlich sehr gut zu ihrer Mentalität gepasst, dass es auf der einen Seite einfache Sprache war und dass man die Meditation, also die Konzentration und die Wachheit natürlich für ihr Kriegshandwerk besonders gut benutzen konnte. Und das wurde sozusagen bei der Einführung des Chan-Buddhismus bzw. Zen-Buddhismus nach Japan schon so formuliert. Das ist das Interessante. Das heißt, der Aspekt der Ethik ist schon beim Export von China nach Japan weggefallen, offensichtlich. Und wir finden das also auch bei D.T. Suzuki wieder. Also es gibt einmal diese Textstelle, die ich das letzte Mal vorgelesen habe. Also das Zen besitzt keine besondere Doktrin oder Philosophie, keinen Kanon von Begriffen und intellektuellen Formen. Es versucht nur, den Menschen aus dem Gefängnis von Geburt und Tod zu befreien. Es ist daher außerordentlich flexibel und kann sich praktisch jeder Philosophie oder moralischen Disziplin, jedem politischen, ökonomischen System anpassen, sofern diese nicht mit seinen Methoden der intuitiven Einsicht im Widerstreit liegen. Der eine Aspekt war, es ist eine extrem gute Technik, um wach und konzentriert zu sein. Der andere Aspekt war der Umgang mit dem Thema Tod und Leben. Das heißt, wenn es sozusagen behauptet wird, dass Zen trainiert, dass man Tod und Leben besser erträgt, beziehungsweise das Thema des eigenen Sterbens transzendiert, was immer das auch heißt, dass man also eins mit dem Tod wird oder mit dem Sterben, dann ist das natürlich für Menschen, die davon leben, andere Leute umzubringen, mit der Gefahr, dass sie selbst umgebracht werden, ein ganz guter ideologischer Rahmen, dass sie da irgendeine Theorie oder Ideologie haben, um mit der eigenen Todesangst besser umzugehen. Und dieser Aspekt wurde von den Zen-Mönchen auch unterstützt und in den Vordergrund gebracht. Ja, also in dem Buch, worauf ich mich bei D.T. Suzuki beziehe, also Zen und die Kultur Japans, sind mehrere Kapitel dem Thema Zen und den japanischen Samurai gewidmet. Das heißt, er schreibt sehr begeistert über diese einzelnen Militärherrscher, die also begonnen haben, das Zen in Japan zu fördern, indem sie erstens die chinesischen Mönche eingeladen haben, zweitens die Reisen von japanischen Mönchen nach China finanziert haben und drittens, indem sie Klöster gebaut haben. Wen das interessiert, kann da selbst nachlesen. Es gibt jetzt einen Machthaber, Hoyo Tokiyori, da schreibt der Suzuki, und das ist jetzt interessant, dieser Hoyo Tokiyori, der hat sich 21 Jahre lang in Zen geschult. Also das war der Chef von den Samurais dort und hat sich 21 Jahre lang hat er eine Zen-Schulung gemacht und ist dann zur endgültigen oder vollkommenen Erleuchtung gelangt. So, das heißt, im Verständnis des japanischen Zen und auch im Verständnis von D.T. Suzuki ist es offensichtlich möglich, dass ein Militärherrscher vollständige Erleuchtung erlangt. Das ist ein Statement, was man im Hinterkopf behalten sollte, weil das widerspricht so stark dem Verständnis des traditionellen Buddhismus. Das heißt, wenn du andere Leute professionell umbringst, ist das keine gute Grundlage, um selbst frei von den inneren Befleckungen und allen möglichen Störgefühlen zu werden. Aber das wird dort in der Tradition so formuliert, der Nachfolger, also sein Sohn, Hōchō Tokimune, und auch das kann man also bei D.T. Suzuki nachlesen, wird von D.T. Suzuki vollkommen in den Himmel gehoben, wenn er schreibt, dass er eine der größten Persönlichkeiten, die Japan je hervorgebracht hat, ist. Und zwar war das derjenige, also Militärherrscher, der die Invasion der Mongolen nach Japan verhindert hat. Und natürlich aus japanischer Sicht mag das, denke ich mal, irgendwie plausibel erklären, dass man sozusagen irgendeinen externen Aggressor nicht gut findet und dass man die Person, die also das verhindert hat, dass dieser externe Aggressor, sprich die Mongolen, Japan besetzt haben, dass man den natürlich irgendwie gut findet, okay. Aber aus buddhistischer Reflexion, dass das natürlich ein Militärdiktator war und den Mitte des 20. Jahrhunderts noch vollkommen in den Himmel zu heben, ist natürlich ein wenig zweifelhaft. Und da findet man also, und das geht da also ellenlang weiter, wie der Suzuki, also diese Samurais, also ganz begeistert von denen ist und von ihrer Interpretation des Zen. Und er kommt dann zu einem Zen-Meister, Takuan heißt er, aus dem 16. Jahrhundert. Und der hat einen berühmten Text für einen Schwertmeister geschrieben, also einen Brief. Und jetzt macht der Suzuki nichts anderes, als über 20 Seiten aus diesem Brief zu zitieren und diesen Brief zu interpretieren. Und die Stelle, die aus buddhistischer Sicht, sage ich jetzt mal, am interessantesten ist, habe ich mitgebracht. Und das sind jetzt die Ratschläge dieses Zen-Lehrers. Und dieser Zen-Lehrer war nicht irgendein Zen-Lehrer, sondern der ist von dem Tokugawa-Shogun, also das war der Militärchef Japans sozusagen. Wie hieß der? Okay, hier habe ich ihn nicht. Mal schauen, ob ich ihn hier finde. Also dieser Tokugawa-Shogun hat diesem Zen-Mönch ein eigenes Kloster gestiftet und davor war er also von einem ganz, ganz wichtigen Tempel war er der Abt. Also es war nicht irgendein kleiner Zen-Mönch, sondern es war ein wichtiger Zen-Mönch oder Zen-Meister. Und der schreibt: Das erhobene Schwert hat keinen eigenen Willen. Es ist ganz Leere, also mit Doppel-E. Es ist wie ein zuckender Blitz. Der Mann, den der Streich treffen soll, ist ebenfalls leer. Und so auch der, welcher das Schwert führt. Keiner von ihnen besitzt einen Geist, dem etwas Substanzhaftes eignete. Da sie alle leer und ohne Geist sind, ist der, den Streich führende Mann, ist der, den Streich führende Mann, kein Mann, das Schwert in seinen Händen kein Schwert, und für das Ich, das der Streich treffen soll, ist es nur so wie aufzuckender Blitz, als würde der linde Frühlingswind durchteilt. So, das ist also eine sehr poetische Beschreibung, wie man einem anderen Menschen den Kopf abhackt. Und das ist ein Klassiker und das ist natürlich, also solche Texte gibt es einige, die offensichtlich dieses andere Menschen umbringen, sehr spirituell ideologisiert darstellen. Und diese Idee ist eigentlich bis in die Nachkriegs-, also bis nach dem Zweiten Weltkrieg innerhalb dieser Samurai-Tradition gepflegt worden. Ja, und es gibt jetzt eine, das ist interessant, es gibt einen Zen-Meister, also ich sehe, wir sind schon auf 40 Minuten. Es gibt einen Zen-Meister, wo haben wir ihn? Das ist Aitken Roshi. Also Robert Aitken, Also ein amerikanischer Zen-Meister, der hat ein Buch veröffentlicht, das nennt sich Zen und Ethik, sehr lesenswert. Er selbst war in der Friedensbewegung in den 60er, 70er Jahren sehr aktiv. Ja, A-I-T-K-E-N. Zen und Ethik heißt das Buch. Mal schauen. Ethik des Zen heißt das Buch. Ethik des Zen. Und der nimmt Bezug auf diesen Takuan und implizit auch auf das Statement von D.T. Suzuki. Und er schreibt, ich will nicht bestreiten, dass Bodhidharma und Dogens Feststellung wörtlich genommen missverständlich sind und genau deshalb obliegt es dem Zen-Meister, nur eine angemessene Interpretation dieser Aussage weiterzugeben. Takuan Soho Zenji, so der volle Name von ihm, wird, wie mir scheint, dieser Verpflichtung nicht gerecht. Das von Takuan Zenji abgelegte Gelübde, alle Wesen zu erretten, schloss jene nicht ein, den er als seinen Feind betrachtete. Und das ist genau der Widerspruch, in dem sich eigentlich der gesamte Zen-Buddhismus und die ganze Samurais befunden haben. Das heißt, die Idee des Einsseins, dass man sozusagen nicht getrennt ist mit den anderen und das daraus entstehende Mitgefühl für alle Wesen, ist natürlich nicht manifestiert, wenn ich meine sogenannten Feinde oder die Leute, wo mir gesagt wird, das sind meine Feinde, wenn ich die umbringe. Also das wird da einfach vollkommen ad absurdum geführt. Und das zeigt aber, dass diese, und das war ja unser Ausgangspunkt, die Idee der zweifachen Wahrheit, wenn die also missverständlich interpretiert wird, wozu das dann führen kann. Und zwar als nichts anderes als eine Rechtfertigung für andere Leute umbringen. 14 Minuten, das war mal Schluss. Also vielleicht nur der Abschluss. Das geht dann, dass dieses Thema zieht sich weiter bis in den Zweiten Weltkrieg, wo also genau diese Bushido, also der Weg des Kriegers, idealisiert wurde und wo leider der Zen-Buddhismus eine maßgebliche Rolle dabei gespielt hat, also die Zen-Meister und auch D.T. Suzuki, die diese Idee in ihren Büchern einfach immer wieder unreflektiert weitergetragen haben. Und ja, und diese Samurai-Idee im Zweiten Weltkrieg wurde besonders von den Offizieren der japanischen Armee übernommen. Und man konnte sich ja dann die Kreuz, also die Kreuz der japanischen Armee im Zweiten Weltkrieg kann man sich ja heute im Internet anschauen, zu was das geführt hat. Und als Abschluss möchte ich nur dann so ein bisschen zu dem Thema Entschuldigung, das kann ich mir irgendwie nicht verkneifen, also Reue der Beteiligten. Suzuki veröffentlicht 1900, oder es gab eine zweite Auflage eines seiner Bücher, 1945, und er war einer der Ersten, der darüber reflektiert hat, dass das vielleicht doch nicht so in Ordnung war mit dieser Idealisierung der Samurai. Und dem Anteil des Zen-Buddhismus an dieser Militarisierung der japanischen Gesellschaft beziehungsweise der Unterstützung des imperialistischen Japans und des Rassenwahns in Japan. Wobei 1945 sagt er noch, der Shintoismus war schuld, der maßgeblich auch damit beteiligt war, aber es war natürlich erstmal eine Projektion von Suzuki. Ein Jahr später reflektiert er die Stellung des Zen-Buddhismus darin und sagt, Zen war da nicht so ganz astrein. Das ist ganz interessant, weil er war einer der Ersten, der diese Diskussion in die Richtung geführt hat. Was er aber nicht getan hat, war seine eigenen Texte sozusagen sich anzuschauen, wie er selbst diese Samurai-Ideologie idealisiert hat, wie er selbst diese Idee des wertfreien Zens kreiert hat, das hat er nicht reflektiert, was interessant ist. Die offiziellen Einrichtungen haben auch ein bisschen gebraucht. Also 1967 hat die Vereinigte Kirche Christi in Japan, also das ist eine evangelische Kirche, die hat sich für ihre aktive Propagandaarbeit während des Zweiten Weltkrieges für Japan entschuldigt. Dann 1987, also 20 Jahre später, hat ein Zweig des Shin-Buddhismus, also der reine Landschulen, sich entschuldigt für ihr Mittun beim japanischen Imperialismus und ihren Beitrag und Unterstützung. Dann nochmal, das war jetzt 87, dann 1992 hat sich offiziell die Soto-Schule, also die Zen-Schule, die die größte Zen-Schule in Japan ist, mit 15.000 Tempeln, Pi mal Daumen. Und erst 2001 hat sich das Myoshinji entschuldigt. Und das Myoshinji ist die größte Rinzai-Schule mit Pi mal Daumen 3.500 Tempeln, die aber als Elite-Einrichtung für die Samurai eigentlich jahrhundertelang gearbeitet haben. Ja, also das Rinzai war eher die Zen-Schule, die also als Elite, also die Elite der Samurais betreut hat. Weiß ich nicht, ob das die richtige Formulierung ist. Und das Soto hat sich eher für die ländliche Bevölkerung eingesetzt, beziehungsweise dort seinen Schwerpunkt gehabt. Und der Anlass, dass sich das Myoshinji entschuldigt hat, war eine Buchveröffentlichung von Brian Victoria, der also das Buch Zen at War publiziert hat. Und in diesem Buch schreibt er also explizit auch über das Myoshinji. Und dieses Buch war dann der Anlass, oder die japanische Ausgabe dieses Buches war dann der Anlass, dass sich das Myoshinji offiziell auch für seinen Beitrag im Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise auch schon in den 20er Jahren, entschuldigt hat. Also so lange dauert das offensichtlich. Gut.